In der Türkei gibt es aktuell einen neuen Anlauf für einen Friedensprozess zwischen der Regierung und der kurdischen Terrororganisation PKK. Während auf Seiten der PKK bereits eine Entwaffnung angekündigt und schon erste Waffen zerstört wurden, ist auf Seiten der türkischen Regierung jedoch bisher wenig passiert. Wir fragen diese Woche: Was sind die Hintergründe des Kurdenkonflikts in der Türkei? Warum kommt es ausgerechnet jetzt zu einem neuen Anlauf zur Erreichung einer Lösung? Und welche Rolle spielen dabei veränderte regionale und geopolitische Rahmenbedingungen? Herzlich willkommen zum Podcast der Südosteuropa-Gesellschaft, Ihrem Netzwerk für Expertise zur Region. Mein Name ist Christian Hagemann und ich nehme Sie heute mit südostwärts. Ja, wenn Sie regelmäßiger Hörerin oder Hörer sind unseres Podcasts, werden Sie schon merken, meine Kollegin Viktoria Vogelsinger-Palm fehlt heute leider, weil sie sich schon in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub verabschiedet hat. Deswegen bin ich hier heute alleine und auch mit einer kürzeren Folge als sonst, eine Art von Weihnachts- oder Jahresendabschiedsfolge 2025. Es ist die inzwischen fünfte Folge unseres Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass er auf so ein großes Interesse bei Ihnen gestoßen ist und möchten Ihnen deswegen noch ein interessantes Thema mit dem Friedensprozess in der Türkei liefern, das auch auf einem Artikel in den Südosteuropa-Mitteilungen basiert. Wir haben in den letzten Wochen noch sehr viel auf die Beine gestellt. Der Jahresbericht ist noch fertig geworden. Das Heft 6 2025 ist noch fertig geworden. Beides wird bei unseren Mitgliedern wahrscheinlich am Montag in den Briefkästen ankommen. Das Heft 2006-2025 beschäftigt sich noch einmal mit dem Thema 30 Jahre Kriegsende in Bosnien-Herzegowina, einem Thema, das uns in diesem Jahr sehr viel beschäftigt hat und zu dem wir auch viele Veranstaltungen gemacht haben, von denen sich einige inzwischen auch auf YouTube befinden. Darüber hinaus enthält das Heft auch sehr viele Rezensionen, also für alle, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk auf den letzten Metern sind, hier gibt es noch Orientierung, was Literatur zu Südosteuropa angeht. Jetzt aber zum heutigen Gespräch. Ich hatte Gelegenheit, mit Dr. Gülistan Gürbey von der FU Berlin zur Fragestellung des aktuellen Friedensprozesses in der Türkei zu sprechen. Ich habe mich mit ihr darüber unterhalten, warum es ausgerechnet jetzt wieder zu einem neuen Anlauf im Friedensprozess kommt und welche Rolle dabei auch der geopolitische und regionale Kontext spielt. Und besonders interessant fand ich dabei die Differenzierung, die sie gemacht hat, dass es gar nicht unbedingt um eine Lösung des Kurdenkonflikts geht, sondern vorrangig erstmal um eine Lösung des Konflikts zwischen der türkischen Regierung und der PKK, was natürlich nochmal was ganz anderes ist als eine grundsätzliche Lösung der Frage nach politischen und kulturellen Rechten der Kurden in der Türkei. Aber hören wir doch einfach mal rein. Zu Beginn unseres Gesprächs bat ich Frau Gürbey, uns einmal einen Überblick über den Konflikt zwischen der PKK und der Türkei zu geben.
Ja, also der Gewaltkonflikt zwischen der türkischen Regierung und der Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK, unter der Führung von Abdullah Öcalan, läuft seit über mehr als 40 Jahre. Ein Gewaltkonflikt mit verheerenden Folgen. Bis zu 40.000 Menschen, die dabei getötet worden sind. Millionen von vertriebenen Kurden aus dieser Region in der Türkei im Südosten des Landes. Dieser Konflikt hatte natürlich im Laufe der Zeit Höhepunkte und Tiefpunkte. Vor allen Dingen die 90er Jahre waren ausschlaggebende Jahre mit einer großen Eskalation, verheerenden Folgen. Und 1993 ist zum Beispiel so eine Art Zäsur, wo die türkische Regierung damals unter der Führung von Turgut Özal versuchte, diesen Konflikt auf politischem Wege zu lösen, wo beide Seiten dazu bereit waren, also die PKK und die türkische Regierung damals. Und die PKK erstmals einen einseitigen Waffenstillstand erklärte, aber das Ganze war sehr brüchig, hat nicht mal 2 Monate gedauert. Und der plötzliche Tod von Turgut Özal war sozusagen auch nochmal so eine Zäsur, dass diese Prozesse dann zum Ende gekommen sind.
Im Laufe des Konflikts hat die PKK auch immer wieder ihre Ziele angepasst.
Und seither gibt es auf Seiten der PKK immer die Versuche, politische Gespräche mit der türkischen Regierung zu führen. Und im Laufe der Zeit hat die PKK selbst ihren Anspruch, den sie am Anfang hatte, einen unabhängigen kurdischen Staat zu gründen, reduziert auf zunächst einmal autonome föderale Lösungen innerhalb der bestehenden Staatsstrukturen bis hin zu Absage zur Föderation und autonomen Lösungen und in der neueren Version sogar kulturelle Rechte werden nicht mehr gefordert, um sozusagen den Weg zu ebnen für die Gespräche mit der türkischen Regierung.
Die letzte Hochphase von Friedensgesprächen gab es Anfang der 10er Jahre, die allerdings auch nicht zum erwünschten Erfolg führten.
Die ersten regelrechten Gespräche zwischen der türkischen Regierung und der PKK finden dann tatsächlich statt, Anfang 2013 bis Sommer 2015, also ungefähr 2,5 Jahre, wo Gespräche mit Abdullah Öcalan auf der Gefängnisinsel im Grunde geführt werden, wo er seit 1999 lebenslänglich inhaftiert ist. In Gesprächen über die Sicherheitsorgane der türkischen Regierung, also über den Geheimdienst, Gespräche mit Öcalan und Gespräche sozusagen auf Umwegen mit Vertretungen der PKK in Europa, wurde sozusagen dieser sogenannte Friedensprozess oder Imralı-Prozess, wie der immer von beiden Seiten unterschiedlich betitelt wurde oder auch in der Öffentlichkeit betitelt wurde, genannt wird, geführt. Und die Erwartung war vor allem auf Seiten der Region, dass die PKK sich auflöst und entwaffnet bedingungslos und dass erst im Zuge dieser Prozesse sozusagen eine Lösung herbeigeführt werden kann, während die PKK zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall darauf bestand, parallel zu diesen Schritten, die die PKK machte, also teilweise Abzug aus der Region im Südosten des Landes in Richtung Irakisch-Kurdistan, Beendigung sozusagen aller Gewaltaktionen, dass die Regierung parallel zu diesem Prozess, zu diesen Schritten der PKK politisch-rechtliche Maßnahmen einleitet, die den Weg für die politische Teilhabe und Stärkung der Demokratisierung in der Türkei führen sollten.
Beendet wurden die Verhandlungen damals unter anderem durch die aufkommenden Gezi-Proteste, die als neues Thema in der Innenpolitik auftraten und damit den PKK-Konflikt in den Hintergrund drängten. Eigentlich sind es zwei Themen, wie Frau Göbel betont, die hier diskutiert werden. Auf der einen Seite der Konflikt der türkischen Regierung mit der PKK, aber auf der anderen Seite auch der Konflikt der Kurdinnen und Kurden um politische und kulturelle Rechte im Nahen Osten, also über die Türkei hinaus, auch im Irak und in Syrien. Erste substanzielle Veränderungen ihrer Lage erlebten die Kurden im Rahmen des EU-Beitrittsprozesses während der Nullerjahre. Die neu gebotenen Möglichkeiten nutzten sie auf verschiedene Art und Weise.
Sie haben sozusagen als Individuum Sprachkurs in Kurdisch gegründet oder sie haben als Individuen regionale Radiosender gegründet, kurdische TV-Sender etc. etc. Also sie haben massiv diese Freiheiten ausgenutzt, aber schon zu dem Zeitpunkt konnte man sehen, dass die Umsetzung sehr problematisch war. Also man hatte zwar diese Rechte vereinbart bzw. verabschiedet, aber die Umsetzung lief nicht erfolgreich. Die Exekutivbehörden versuchten immer wieder diese Rechte, die jetzt vorhanden waren, einzugrenzen immer wieder. Und man konnte dann sehen, dass diese Rechte zwar ausgeweitet worden sind, aber dass es noch einen Zeit braucht, bis sie wirklich umgesetzt werden, solange sie diese Rechte, also diese Verabschiedung der Ausweitung der individuellen Freiheiten bei den Exekutivbehörden nicht nur in den Köpfen, sondern auch in den Herzen angekommen ist.
Andere Versuche, die neuen Möglichkeiten und Freiheiten zu nutzen, gab es darüber auch im politischen Bereich und vor allem auf der lokalen Ebene.
Sie haben versucht, diese lokale Governance-Strukturen sehr stark zu demokratisieren. Das lief über die kurdische Partei, die jetzt DEM heißt, aber damals unter anderen Namen liefen, aber die ja immer wieder ihren Namen ändern mussten, weil sie ja verboten wurden nacheinander. Ja, dass zum Beispiel in öffentlichen Leben die kurdische Sprache dann auch präsent war, neben der türkischen offiziellen Sprache ohnehin. Dass sozusagen diese Demokratisierung von unten in der Region sehr stark zugenommen hat, indem die Partei versucht hat, also sozusagen alle Bevölkerungsgruppen einzubinden, also diesen Demokratisierungsgrad auch der Teilnahme, der Partizipation zu erhöhen. Aber heutzutage ist das alles de facto abgeschafft.
Aber warum begann der Prozess ausgerechnet jetzt wieder? Frau Göbel unterstreicht, dass der aktuelle Prozess sich vor allem auf die Lösung der PKK-Frage konzentriert und nicht auf die Lösung der Frage der Rechte der Kurdinnen und Kurden in der Türkei. Der Vorstoß ging vom Koalitionspartner der AKP Bahçeli aus, der Abdullah Öcalan, den Anführer der PKK, dazu aufrief, die Waffen niederzulegen und somit Hafterleichterungen zu bekommen. Dies wird als sehr ungewöhnlich angesehen, da Bahçeli den Friedensprozess in den Jahren zuvor immer vehement abgelehnt hatte und sogar die Todesstrafe für Öcalan gefordert hatte.
Und dann ging es ruckzuck. Und plötzlich konnte dann die DEM-Partei, eine Delegation der DEM-Partei, dann Öcalan auf der Gefängnisinsel İmralı besuchen und dann gingen die Gespräche so weiter. Und dann kam dieser Aufruf von Öcalan im Februar diesen Jahres, dass die PKK sich entwaffnen und auflösen sollte.
Für den Beginn dieses Prozesses war laut Frau Gürbey vor allem der regionale und auch geopolitische Kontext in Syrien und in der Region wichtig. Dafür skizziert sie vier Dynamiken, die essentiell waren. Erstens das Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober und Israels Aktionen danach, die gerade den Einfluss des Irans eindämmten. Zweitens die Machtübernahme der Islamisten in Syrien. Drittens der Rückzug der US-Truppen aus Syrien. Und viertens die militärische Schwächung der PKK.
Also diese regionalen Dynamiken haben so dazu geführt, vor allen Dingen die Eindämmung des Iran hat dazu geführt, halt diese und die Machtübernahme der Hatesh in Damaskus hat sozusagen die regionale Machtbalance verändert, und zwar zugunsten der Türkei und Israels, so dass sozusagen gerade hier die strategische Konkurrenz zwischen der Türkei und Israel massiv angestiegen ist, was die Sicherheitsinteressen und Machtinteressen in Syrien vor allen Dingen betrifft, von Seiten der türkischen Regierung, von der israelischen Regierung. Und aus türkischer Sicht, gerade nachdem sozusagen die massiven Bombardements Israels in Damaskus sehr stark zugenommen hat und diese Eindämmung des Iran, die türkische Regierung sozusagen unter Druck gesetzt hat, die Befürchtung, dass es jetzt dieses Voranschreiten der Israels möglicherweise die syrischen Kurden vereinnahmen würde. Also es ist zu einer strategischen Kooperation zwischen Israel und der syrischen Kurden und der PKK kommen könnte. Und genau das zu verhindern, ist sozusagen ein zentrales Ziel, Anliegen des jetzigen Prozesses.
Frau Gürbey beschreibt es als Ziel der Türkei, die Kurden sowohl intern als auch extern in ein regionales Gefüge zu integrieren, das unter türkischer Hegemonie steht. Auf der anderen Seite ist das Ziel der PKK vor allem die Erhaltung von Rojava, der Region im Nordosten von Syrien, als de facto Autonomiegebiet.
Die langfristige Zielsetzung, eine sogenannte sunnitisch-islamische Achse unter türkischer Hoheit, unter türkischer Hegemonie zu gründen. Das ist das Ziel, sozusagen, das langfristige Ziel. Und hier geht es darum, die Kurden zu gewinnen und einzuhegen in dieses Machtgefüge unter türkischer Herrschaft.
Während des Bürgerkriegs in Syrien war es laut Frau Gürbey Ziel der Türkei in Syrien und gerade in den kurdischen Gebieten, deren Autonomie zu schwächen und eine Pufferzone zu errichten. Dazu wurden auch demografische Veränderungen zu Ungunsten der Kurden durchgeführt. Diese Lage hat sich aber heute durch das Ende des Krieges verändert.
Aber heute sieht die Situation natürlich für Rojava etwas anders aus. Jetzt sind die islamistischen Machthaber in Damaskus unter starkem Einfluss der Türkei, aber nicht nur unter dem Einfluss der Türkei. Die Amerikaner haben jetzt die Oberhand. Die Amerikaner geben die Zielrichtung. Die Türkei muss gucken, wie sie sozusagen unter der Führung der Amerikaner trotzdem versuchen, ihre Ziele durchzusetzen. Ja, die sind sehr aktiv beteiligt an all dem. Und für die Amerikaner ist es wichtig, dass eine Integration der Kurden in Damaskus stattfindet, wobei die Frage ist immer, wohin sollen sie sich integrieren? Im Moment ist ja noch gar nichts, steht gar nichts außer Al-Jolani oder Al-Shara mit seinen selbsternannten Ministern etc. Aber trotzdem die internationale Legitimation der neuen Machthabern in Damaskus steigt ja massiv an, geführt von den Amerikanern, getriggert von den Amerikanern und westlichen Staaten, aber auch von nahöstlichen arabischen Staaten und so weiter. Und für die Türkei ist es im Moment schwierig, militärisch da einzugreifen. Ja, was die Türkei im Moment versucht, ist sozusagen zu verhindern, dass die Kurden in diesem neuen Syrien kein autonomes Gebiet kommen, dass Syrien keine föderale Region wird, dass kulturelle Rechte als Kollektiv nicht gewährt werden, dass Selbstverwaltungsmöglichkeiten nicht erlaubt werden. Also im Grunde genommen ein zentralistisches Syrien tickt in den Köpfen in der Türkei. Das, was man in der Türkei umsetzt, will man eigentlich auch in Syrien realisiert haben. Und das versucht man jetzt über die Einflussnahme auf Al-Jolani durchzuführen.
Insoweit der regionale Kontext des Konflikts. Aber gehen wir zurück in die Türkei. Was ist in den letzten Monaten tatsächlich auf Seiten der PKK und Seiten der türkischen Regierung passiert? Frau Göbel beschreibt, dass von Seiten der PKK sehr schnell sehr viele Schritte unternommen wurden. Zum Beispiel ein Kongress der Auflösung der PKK, die Niederlegung der Waffen und auch das symbolische Verbrennen von Waffen nahe des Hauptquartiers der PKK im Irak. Die kurdische Dem-Partei hat sich zum Prozess geäußert und eine parlamentarische Kommission gefordert, um den Prozess voranzutreiben, die auch tatsächlich am 5. August im türkischen Parlament gebildet wurde. Idee der Kommission ist es, dass Anhörungen mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und der Politik durchgeführt werden, um Empfehlungen an die Regierung abzugeben, wie der Konflikt zwischen PKK und Regierung gelöst werden kann.
Also die Kommission hat nur eine, wie soll ich sagen, hat keine gesetzgeberische Funktion, sondern ist quasi eine Art Forum, das einerseits die Legitimation dieses ganzen Prozesses natürlich stärkt, weil eben alle wichtigen Parteien dort mit ihren Mitgliedern vertreten sind. Es sind nur ein paar kleine, Ultranationalisten nicht vertreten. Das ist das Einzige, das ist quasi der einzige Schritt, den die Regierung bis jetzt gemacht hat in Bezug auf diese weitreichenden Schritte der PKK.
Am Anfang haben wir bereits davon gesprochen, dass es an sich bei der Frage des Friedensprozesses zwischen Kurden und türkischer Regierung um zwei Probleme geht. Einmal die Frage Konflikt PKK-türkische Regierung und auf der anderen Seite kulturelle und politische Rechte der Kurden innerhalb der Türkei. Frau Gürbey unterstreicht hier, dass es allen Akteuren außer der kurdischen Dem-Partei eigentlich vor allem um die erste Frage geht, also vor allem um die Frage der Entwaffnung der PKK und nicht um die andere Frage und damit den zugrunde liegenden Konflikt.
Und für die kurdische Dem-Partei geht das natürlich weiter. Die Dem-Partei verbindet damit noch weitere demokratiepolitische Anliegen, die aus meiner Sicht zwar wichtig sind, aber aus der Perspektive der türkischen Regierung, aus der Perspektive von Öcalan, von Devlet Bahçeli, von Erdogan etc. ganz klar und deutlich zu sehen ist, dass mit diesem Prozess keine demokratiepolitischen Veränderungen verbunden sind, dass das gar nicht das Ziel ist, sondern das Ziel darin besteht, das PKK-Problem über die Entwaffnung und Auflösung der PKK zu lösen, und zwar bedingungslos das zu erreichen. Hier ist die Regierungsseite ganz klar, Devlet Bahçeli ist in dieser Frage ganz klar. Sie sagen immer wieder, terrorfreie Türkei, so betiteln sie diesen Prozess, ja, während die kurdische Seite, die PKK und die Dem-Partei diesen Prozess als Prozess für Frieden und demokratische Gesellschaft betiteln, ja, auf Seiten, für die Regierungsseite ganz klar, unmissverständlich artikuliert wird, dass es hier um eine bedingungslose Auflösung und Entwaffnung der PKK geht, um eine terrorfreie Türkei und darüber hinaus nichts.
Dabei sind die Forderungen der Kurden in der Türkei inzwischen schon relativ überschaubar geworden. Es geht vor allem um Hafterleichterungen für Öcalan, um die Aufhebung der Zwangsverwaltung der kurdischen Region, die Freilassung der Aktivisten und Politiker und die Förderung der kurdischen Sprache. Die Forderungen betreffen damit also eher Aspekte der Demokratisierung in der Türkei und nicht konkrete kulturelle Rechte der Kurdinnen und Kurden oder sogar Autonomie, betont Frau Gürbey. Da aber trotzdem auch diese begrenzten Forderungen nicht beachtet werden, gibt es auch Leute, die sich fragen, was eigentlich von diesem Friedensprozess für sie zu erwarten ist.
Warum die PKK plötzlich jetzt bedingungslos das alles macht? Und dann stellen sich viele die Fragen, wofür waren denn diese 40 Jahre Krieg und Kampf? Und darunter haben ja überwiegend auch Kurden gelitten, ja? Über 40.000 tot Zivilisten, ja? Türken, Kurden und so weiter. Warum aber dieser Krieg, ja? Und dann diese Reduzierung dieser politischen Forderungen vom Nationalstaat über autonome Föderation, kulturelle Rechte und jetzt gar nichts mehr. Jetzt heißt es nur demokratische Gesellschaft, demokratische Politik. Das können Sie nicht verstehen. Und die PKK, aber auch die Dem-Partei haben es nicht geschafft, sozusagen das zu erklären, warum das so ist.
Aber auch wenn es aktuell viele Fragezeichen gibt, ist dennoch nicht zu erwarten, dass der Prozess jetzt einfach aufhören wird oder im Nichts endet. Denn, schalten wir zurück auf den geopolitischen, regionalen Kontext, es gibt auch sehr starke Interessen der Regierung, den Prozess möglichst schnell zu einem Abschluss zu bringen.
Also die Zukunft von Rojava wird sozusagen den Ausgang dieses laufenden Prozesses zwischen der PKK und der türkischen Regierung entscheidend bestimmen. Und aus türkischer Sicht geht es vor allem in Bezug auf Rojava darum, zu verhindern, dass es zu einer strategischen Kooperation zwischen den Rojava-Kurden und Israel kommt. Das ist sozusagen die Bedrohungswahrnehmung, die zu verhindern gilt. Und deswegen versucht Devlet Bahçeli ganz gezielt Druck zu machen, damit dieser Prozess so schnell wie möglich zu einem Ende kommt.
Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch mit Frau Gürbey. Wenn Sie sich noch vertieft für das Thema interessieren und sich weiter informieren möchten, empfehle ich Ihnen den Artikel von Frau Gürbey in unserem Heft 5 2025 der Südosteuropa-Mitteilung, der sich genau mit dieser Thematik beschäftigt. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen noch zwei Empfehlungen dazulassen für das kommende Jahr. Einmal möchte ich auf die Jahrestagung der Südosteuropa-Gesellschaft in Regensburg hinweisen. Die findet vom 27. bis zum 28. Februar statt und wird auch wieder sehr, sehr interessante inhaltliche Diskussionen bereitstellen. Unter anderem eine Diskussion über den Einfluss der ungarischen Regierung über seine Grenzen hinaus, die Netzwerkbildung sowohl in Europa als auch transatlantisch. Und eine Diskussion in Kooperation mit dem IOS in Regensburg, also dem Leibniz-Zentrum für Südosteuropa-Forschung, mit dem wir in Regensburg zusammenarbeiten, über die Themen Demografie und Immigration in Südosteuropa. Also zwei Themen, die sehr selten im Kontext der Migrationsdebatte zu Südosteuropa behandelt werden. Da würden wir uns natürlich sehr freuen, Sie in Regensburg begrüßen zu dürfen, 27. und 28. Februar, und Sie sind herzlich eingeladen. Wenn Sie nicht bis dahin warten möchten, haben wir auch schon am 12. Januar die Möglichkeit, eine Online-Diskussion zu den Neuwahlen im Kosovo zu verfolgen, die Ende Dezember stattfinden. Zu dieser Veranstaltung können Sie sich auch aktuell schon anmelden und wir freuen uns auch da auf Ihre Teilnahme. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen, einen angenehmen Urlaub, entspannte Feiertage und starten Sie gut in das neue Jahr. Und ich freue mich schon sehr, Sie im nächsten Jahr wieder hier zusammen mit meiner Kollegin Viktoria an gewohnter Stelle begrüßen zu dürfen. Haben Sie eine gute Zeit und bis bald. Das war Südostwärts, der Podcast der Südosteuropa-Gesellschaft. Sie haben Fragen oder Anregungen zum Format? Melden Sie sich gerne per E-Mail bei uns unter info@sogde.org. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften.